alle ganz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Satchinanda Swami. Auch ich habe ganz viele Jahre meiner jetzigen Inkarnationsgeschichte in Hamburg verbracht und viele Erlebnisse hier gehabt, sowohl in meinem Leben, bevor ich ein Mönch wurde, als auch in dem Leben, nachdem ich ein Mönch wurde. Und von Anfang an habe ich eine große Verbindung mit Jaigoro Prabhu gehabt. Ich glaube, wir waren so in der gleichen Generation, die in den Tempel kam. Du warst ein ganz klein bisschen vor mir da, ein halbes Jahr oder ein Jahr, glaube ich. Und bin sehr, sehr froh, mit Jaigoro wieder zusammenzukommen. Es ist so ein, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen kann, wenn man 40 Jahre auf dem 40 plus Jahre, also noch mehr als 40 Jahre auf dem gleichen spirituellen Weg wandelt und jemanden sieht, mit dem man durch die gleichen Erfahrungen hindurchgegangen sind. Dann hat man so ein Gefühl von Kontinuität, dass etwas, was geblieben ist, und dem Strom der Veränderung, dem Strom der Zeit standgehalten hat. Ich bin auch sehr froh, meinen sehr lieben Devotee Freund Haridas zu sehen. Das ist richtig, meine trüben Augen sehen auch so klar, dass ich den erkennen kann.
Der Marco macht die Übersetzung in Englisch, ne? Machst du das? Ich würde nur so zu dienen, die English Translation. Marco will du in the corner.
Okay. Genau. Bitte kommt ein bisschen näher, dass wir eine kompakte spirituelle Gemeinschaft bilden.
Was? Zu viel.
Ich habe mir unser spirituelles Programm heute so vorgestellt, dass ich ein bisschen mit euch chanten möchte. Und dann werde ich einen Vortrag halten. Dann habe ich Dias von einer Pilgerreise mitgebracht, einer Reise nach Indien, die ich euch auch gerne vorstellen möchte. Ich möchte aber vorher noch sagen, ich komme gerade von einem 34-stündigen Flug von Kalkutta über Delhi und Istanbul nach Berlin. Ich war noch vor 2 Tagen am Ufer der Ganga in Sridharmayapur und ich muss sagen, ich habe einen umgekehrten Kulturschock. Normalerweise spricht man von Kulturschock, wenn man aus der Heimatkultur, also Deutschland in diesem Falle, nach Indien geht und dort ganz andere Umstände, Trinkwasserumstände, Menschenumstände findet, dann ist man zunächst einmal aus der eigenen Komfortzone herausgeschleudert und hat einen Kulturschock. Aber hier ist es eine umgekehrte Situation. Ich komme aus einem Bereich, der eigentlich gar nicht in dem Sinne so sehr zu Indien gehört. Indien ist ein Land, was ganz schnell der Moderne entgegenstrebt und von dem vorhergesagt wird, dass in 4 Jahren Indien sozusagen die Spitze des wirtschaftlichen Fortschrittes erlangt hat und damit auf gleicher Stufe mit Amerika steht. Von diesem Indien komme ich nicht. Das moderne Indien ist nicht mein Indien. Was mich nach Indien bringt, sind ewige Dinge, die den Veränderungen der Zeit nicht ausgesetzt sind. Und damit meine ich spirituelle Dinge, Dinge, die mit der ewigen Natur des Menschen zu tun haben, seiner Seele, Dinge, die mit Selbstverwirklichung zu tun haben und vor allen Dingen mit Gottes Verwirklichung. Also mein Indien ist nicht das moderne Indien. Es ist das Indien Sehen, was selbst die Moderne nur noch überleben wird. Also es wird hinter, wird doch weiter bestehen, wenn alles sich hier mal wieder verändert hat. Das eigentliche, sagen wir mal, das spirituelle Indien befindet sich in dem Sinne nicht im Kala Nidhi. Kala Nidhi ist der Strom der Zeit, der alles verändert. Ja. Unsere Gesundheit, unsere Lebenssituation, alles, was wir hier sehen, ist unsere Bekanntschaften und Freundschaften, unsere Umstände, alles ist im Strom der Zeit ständigen Veränderungen ausgesetzt. Aber das, für das Indien steht, das spirituelle Indien, also die heiligen Orte, die ewigen Werte, und auch das, was wir über die heiligen Orte erreichen wollen, ist ewig. Die heiligen Orte werden in Sanskrit als Tirthas bezeichnet, Brückenpunkte sozusagen, wo man von der materiellen in die spirituelle Dimension kommt. Und das ist nicht der Zeit ausgeliefert. Gut, ich möchte ein bisschen über meine Indien-Eindrücke sprechen, allerdings nicht mit Worten, sondern mit Bildern, und habe deswegen eine ganz fantastische Diaserie mitgebracht. Aber vorher habe ich mir gedacht, singe ich noch ein bisschen mit euch, und dann würde ich sehr gerne über ein Thema sprechen, ein spirituelles Thema, von dem ich glaube, dass es euch ganz, ganz viel spirituellen Nutzen geben kann. Ich muss jetzt mal kurz meine kleine Band hier informieren. Ja. Ich brauche die iPad-Karte. Ich muss hier erstmal einfach eine musiktechnische interne Kommunikation mit Jay haben.
Hare Krishna. Krishna,
Krishna. Ja. Und du wärst der talentierte Gedankenspieler, oder? Damit das Mantra-Singen tatsächlich eine spirituelle Tätigkeit wird, ist es ganz wichtig, dass wir drei innere Schritte machen, bevor wir den Mund aufmachen und singen. Der erste Schritt ist, dass wir bewusst versuchen, in die Gegenwart Gottes zu treten. Der zweite Schritt ist, dass wir alles, was wir haben, das heißt unser Körper, unsere Stimme und unseren Geist fokussieren und ausrichten auf das heilige Mantra. Und der dritte Schritt, den wir machen, wenn wir Kirtan singen, ist, dass wir es bewusst für die Freude Gottes machen. Wir treten also aus unserer kleinen, selbstbezogenen Welt heraus, und zwar bewusst, und geben Krishna Freude durch unser Singen. Wir machen es für ihn als eine Handlung der Hingabe des Opfers. So, ich möchte euch anleiten in den ersten Punkt. Ich sehe aber, dass wir natürlich mit chronischer Unruhe zu tun haben. Ist es möglich, ist das Kind versorgt durch einen liebenden Vater? Kannst du mal gucken, dass dich da jemand kümmert? Das ist ja. Manchmal wollen die Eltern so gerne am spirituellen Programm teilnehmen und vergessen ihre Sprösslinge. Das zweite ist, haben wir die Tür geschlossen zum Tempelzimmer? Sehe ich, habe oft mit solchen Situationen zu tun. Ich möchte euch zunächst einmal bitten, stellt euch bitte vor, ihr habt jetzt eine Reise hinter euch. Eine Reise, die euch nicht nur in diesen Tempel gebracht hat, eine Reise, die euch zu einer bestimmten Bewusstseinsstufe geführt hat. Eine Bewusstseinsstufe, wo es euch eben wichtig ist, in Kontakt zu treten, euch zu verbinden im Bhakti-Yoga mit Krishna. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man sich das vergegenwärtigt. Wir sind im Tempel angekommen nach einer längeren Reise. Schaut euch mal um. Ihr sitzt mit Gleichgesonnen im gleichen in der gleichen Tempelsituation. Der Altar ist so schön geschmückt mit ganz tollen Kerzen. Das fällt ja richtig auf. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Tolle Gemälde. Ich habe die Künstler gerade in Indien gesehen, den Jan Manalaya, der diese wirklich Gemälde gemalt hat.
Was haben Sie wieder gemalt? Soll er gemalt?
Nein, das war ja. Ich weiß genau, das
ist Jan Manalaya.
Da hat ihn ja zu tun, da kann er nicht malen.
So,
nein. Ganz sicher. So. Und ja, wir sind jetzt zusammen eine kleine Schar von Spirituell-Suchenden, die eigentlich eine Reise hinter sich gebracht haben. Und ich möchte euch jetzt bitten, durch das Singen des Hare Krishna Mantras wirklich bewusst vor Krishna zu treten. Lasst alles zur Ruhe kommen in euch. Gespräche, die gelaufen sind. Den Alltagsstress. Und kommt an. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama.
Hare Rama, Hare Rama.
bitten, wirklich noch ein bisschen mehr zu sammeln. Wir versuchen, wirklich in uns zu gehen, wenn wir singen. Und sozusagen mit einer zweiten Stimme zu singen. Nicht der Stimme der Stimmbände, sondern der Stimme des Herzens. Die Stimme des Herzens schleicht sehr oft, aber durch Kirtan singen kann sie geweckt werden.
Yeah.
Thank you.
Hare Rama.
So, Hare Krishna. Krishna zunächst einmal. Ich möchte noch mal ganz kurz, bevor ich mit der Vorlesung, die ja ein wenig formell ist, weil sie philosophisch in Natur ist, und wo ich damit beginne, möchte ich ganz kurz noch mal sagen, wie es jetzt gerade in Indien ist. Ist in Vrindavan. Meine letzte Station auf dieser Indienreise war Shweta Mayapur. Ihr wisst, dort an der Ganga in Westbengalen, wo die neuen Inseln liegen, die Ganges in dieses Delta hineinschneidet. Da befindet sich eigentlich der Hauptzentrum unserer Bewegung, der Mayapur Chandra Dayamandir. Und ich war dort um eine Woche an der sogenannten Vaishnava-Kirtan-Akademie zu lehren. Eine Akademie, wo die Devotees lernen können, wie sie das Chandra, das Hare Krishna zur Vollendung bringen können. Eine Kirtan-Akademie. Die ist angeschlossen an die jährliche Kirtan-Mela, wo 8000 Leute zusammenkommen und Hare Krishna Chandra für 5 Tage. Das wäre eigentlich mal ganz schön, in Deutschland sowas zu machen, wenn wir so viele Menschen überhaupt zusammenbekommen könnten. In 8 Tage ohne Unterbrechung das Mahamantra zu chanten, die Zifika. Das wäre das Lucy. Noch mehr im Ernst. Und ja, zu lauten. Ist irgendwas mit der Übersetzung? You, who of you requires a translation and doesn't have a translation? There is this body, the good name is, what name? Marco. He translates into what? English or? Yes, good. Eine andere Sache, ich weiß nicht, ob ich meinen jüngsten Zuhörer in jeder Hinsicht zufriedenstellen kann. Wenn du merkst, dass das Kind sich nicht wohlfühlt oder laut ist, dann wäre es gut, wenn du eine alternative Lokation für euch beide findest. Ja, sonst alles, braucht jemand sonst noch etwas? Ihr seht mal so ein bisschen in Bahnhofstimmung an, aus, ein bisschen verdattelt, wie es natürlich schon auch der Fall ist. Gut. Was dort in Mayapur gemacht wird, ist der Versuch, eine spirituelle Gemeinschaft ins Leben zu rufen. Es sind jetzt schon, stellt euch mal vor, 2800 Bewohner dort. 2800, das ist halt ein kleines Dorf, was dort entsteht. Und die sammeln sich alle um eine große Vision herum. Nach dieser Vision ist es so, dass ein Adbhuta Mandir, ein wundervoller Tempel, dort Gestalt annimmt. Und dieser Tempel ist tatsächlich am Werden. Es ist das größte Bauwerk Bengalens, also ganz verrückt sozusagen. Und ja, als ich da war, habe ich die Anziehungskraft Krishnas gesehen. Da war wirklich eine nicht versiegende Schlange von Pilgern, die dorthin kamen und Darshan nahmen in den Tempel. Also war viel, viel wirklich auf. Es war ein Gedränge von Pilgern da, das war richtig schön. Da gab es dann einen großen Bhagavad Gita Pavillon, wo die ununterbrochen die Bhagavad Gita rezitiert wurde. Im Tempel selber werden also ununterbrochen Zeremonien dargebracht und jeden Abend versammeln sich da, ich weiß gar nicht, das ist ein Riesentempelgebäude, ganz viele Menschen, die zusammen Mantren chanten. Da entsteht wirklich ein Ort der Kraft, würde ich mal sagen. Wenn ihr in Kalkutta Airport landet und zu eurem Gepäckband kommt, wo euer Koffer, wo ihr den Koffer dann abholen könnt, seht ihr ein riesiges Bild, so als, ich würde mal sagen, als Hinweis für einen interessanten Ort, den die Leute, die da landen, besuchen müssten. Sridharmayapur, so strohbedeckte Hütten von der Gurukul, der traditionellen Schule, die wir dort haben, wo die Schüler die vedischen Künste lernen, wie Kochen, die vedische Philosophie lernen und auch, stellt euch vor, vedische Kampfkunst. Und halt junge Leute, die mit ihrer Energie dort irgendwo sein müssen. Auf dem Projekt sind zwei Elefanten, die jeden Samstagabend auf der sogenannten Elefantenprozession Krishna in dem Projekt ziehen. Es ist wirklich ein schöner Ort zu besuchen. Ich möchte euch inspirieren, mal Urlaub zu machen von Hamburg und Norddeutschland schlechthin und einfach dort hinzukommen. Nun, ich möchte gerne heute über ein bestimmtes philosophisches Thema sprechen. Wenn wir uns das spirituelle Leben anschauen, geht es ja eigentlich immer wieder um ein Thema, nämlich wie kann ich als Individuum in Kontakt treten mit Gott. Und es gibt ganz viele Techniken dazu. Meditation ist eine, Japa ist eine andere, das Aufnehmen von Bußen und Entsagungen und das langwierige Schriftstudium ist eine andere. Es gibt ganz viele Techniken, im Westen ist hauptsächlich Meditation bekannt. Aber es gibt eine einzelne Übung, die Schlüsselübung, die vor all diesen Techniken kommen muss. Denn diese Übung, die wie ein Schlüssel die spirituelle Welt für uns eröffnet, vorhanden ist, dann ist es fast egal, welche Technik man im Einzelnen forscht. Aber wenn diese eine Sache, diese eine Übung nicht da ist, dann kann man so viele Techniken, wie man nur will, ausführen. Man wird aber letztendlich ein Gefangener bleiben in der Welt des eigenen Egos. Ich möchte gerne über diesen Schlüssel heute sprechen. Ein Schlüssel, der eure Schwerpunkte, was euren Übungsweg betrifft, also den Schwerpunkt, den ihr dort genommen habt, zum Erfolg bringen. Das ist ein bisschen mein Wunsch und ich denke, wenn ich diese Vorlesung dann gegeben habe und ihr sie praktiziert, dann werde ich in einem Jahr wiederkommen und erleuchtete sie eigentlich in diesem Ort sehen. Gut, lasst uns vielleicht vorher noch die Pranam-Mantras chanten.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vishaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare stehe, kann ich den höchsten Herrn nicht sehen. Wenn ich das Gebirge aber überquert habe, durch die verschiedenen Täler hindurchgekommen sind, die verschiedenen Plateaus erreicht habe und wieder aufs neue Täler durchquert habe, dann ist es für mich möglich, den direkten Darshan zu haben. Und Krishna wirklich von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu stehen und ihn zu sehen. Das ist dieser Weg, ein Weg, der da durchführt oder uns hilft, das Gebirge zu überqueren, ist der Pfad des Sharanagatis, der Pfad der Hingabe. Einer, der noch nicht diesen Pfad gegangen ist, kann viele Techniken ausüben, aber er befindet sich noch immer auf dieser Seite des Gebirges und er hat noch nicht eine Gottesverwirklichung genommen. Sharanagati, oder wie wir wissen das, als Gati heißt zu gehen und Sharana heißt zu einer Zufluchtsstätte. Ihr könntet das einfacher ausdrücken, der Weg der Hingabe, des Sich-Ergebens. Dieser Weg hat 5 oder 6 einzelne Schritte. Er fängt an, der erste Schritt, in dem man wirklich seine materielle Identifikation gewissermaßen dekonstruiert, die Illusion abbaut sozusagen und vergehen lässt. Man praktiziert da eine Praxis, die wir im Deutschen auch nur sehr leicht andeuten mit Daya oder Demut. Das heißt, dass man das falsche Ego aufgibt. Ich bin kein Deutscher, ich bin kein Professor, ich bin kein dies und das. Diese sind nur Identifizierungen, die nur einen sehr, sehr relativen Wert haben. Die sind nur wahr, wenn man eine ganz bestimmte Perspektive annimmt. Die Perspektive, dass ich der Körper bin, dass ich identisch bin mit diesem Body. So, Sharanagati heißt, dass man den ersten Schritt auf dem Pfad macht, der diese Berg, Mountain Range in Englisch, diese Bergkette überquert, heißt, dass man wirklich das falsche Ego bewusst abbaut. Und das muss man praktizieren. Jeden Tag aufs Neue macht man sich klar, ich bin eigentlich ein ewiges Teil Gottes. Ich bin Sat, Chit und Ananda, ewig voller Glückseligkeit, Wissen. So steht man wirklich auf. Man putzt die Zähne, sieht sein Spiegelbild, drückt sich den Eiterpickel aus und sagt sich, ich bin nicht der Körper. Ich sage es mal auf Hamburgisch, man muss ein bisschen direkt den Zuhörer ansprechen. Ich bin eine ewige Seele, ich bin ein Teil Gottes. Jeden Morgen praktiziert man das und bleibt dann am Tag auf dieser Ebene drauf. Wisst ihr, dass mein spiritueller Meister mir kurz vor meinem Wegscheiden hat er mir eine Frage gestellt. So hat er gesagt, hast du unsere Philosophie verstanden? Und wenn das der Guru sagt, und man weiß, man sieht ihn wahrscheinlich nicht wieder nach diesem Darshan, dieser Begegnung, dann überlegt man sich zweimal, was wohl die Philosophie sein könnte, seine Message an uns. Prabhupada sagte dann zu mir, du musst als allererstes verstehen in deinem spirituellen Leben, dass du ewig bist. Du musst als allererstes verstehen, du bist ewig, du bist eine ewige spirituelle Seele. Ganz wichtig. Jeden Morgen, dann soll man die kleine, durch das Ego konstruierte Welt verlassen und einfach sagen, ich bin eine ewige spirituelle Seele. Guck mal, das ist so, wenn ihr ein Gebäude errichten wollt, an einem Ort, wo ein altes, verfallenes, windschiefes Gebäude steht, dann müsst ihr zunächst einmal das windschiefe, zerfallene und zerbombte Gebäude abbauen. Eine Dekonstruktion muss sein, bevor eine neue Konstruktion überhaupt möglich ist. So, wenn man das spirituelle Leben ernsthaft anfangen will, muss man zunächst einmal seine Illusion dekonstruieren. und sich wirklich bewusst machen, nicht theoretisch, sondern praktisch, immer wieder aufs Neue, ich bin eine ewige spirituelle Seele. Man macht sich das bewusst, auch wenn man auf den Stuhl des Zahnarztes sitzt und diese Vorstellung ein bisschen herausgefordert wird durch die Schmerzen, die der Zahnarzt einfach bringt. Man ist sich dessen bewusst, wenn man in Beziehung ist, wenn man mit Freunden sich unter Freunden trifft. Ich bin eine spirituelle Seele. Lasst uns auf dieser Ebene kommunizieren. Lasst uns auf dieser Ebene uns helfen, uns unterstützen, gemeinsam Fortschritte zu machen. Sharanagati fängt so an, durch die Praxis von Dhaya, der Dekonstruktion der Illusion. Der Mensch wird durch eine Zeremonie, eine Initiationszeremonie, aus dieser Illusionswelt in eine neue spirituelle Identität geführt. Es heißt, dass vor der Initiation jeder von uns wie in einem Ei gegenwärtig ist. Ein Ei, das aus Ahamameti, ich und mein, diesen materiellen Konzepten besteht. Es gibt eine große Eischale drumherum. Und nach der Einweihung sollte man diese kleine Schale durchbrochen haben, wie ein kleines Küken, was aus einem Ei geschlüpft ist und dann in eine neue Welt hineintritt. Deswegen wird nach der Einweihung oder mit der Einweihung der Name verändert. Aus Hermann wird Hanse Luther und aus Sibylle wird Satyabhama. Nicht? Und so wird praktisch in der Einweihung dieser alte, das heißt illusorische Identität aufgegeben, um einer neuen, das heißt einer spirituellen Identität Platz zu machen. Und ab der Einweihung handelt man dann weiter. Der nächste Schritt ist Atmanivedan, das heißt, ich verbinde mich bewusst nicht mehr mit der Welt, sondern mit Gott. Ich kenne einen Heiligen in Vrindavan. Wenn man ihn fragt, was ist dein Ziel, dann sagt er, ich möchte die Welt vergessen. Und mein Ziel ist es, mich an den Höchsten zu erinnern. Ich möchte jeden Tag mich aufs Neue daran erinnern, dass ich ein Diener Krishnas bin. Das ist der Wunsch eines Menschen, der Sharanagati wirklich ernst nimmt. Und dann gibt es mehrere Schritte, die er noch tut. Ich will die nicht alle auf einmal sagen, weil ihr die sonst alle auf einmal vergessen werdet, wegen der Informationsüberdosis. Aber es fängt wirklich hiermit an. Man geht aus der kleinen Welt des Alltagslebens heraus und man verbindet sich mit seiner spirituellen Identität. Das ist auch das ganze Geheimnis von guten Kirtan. Man tut wirklich bewusst sich klar machen. Und bevor man anfängt zu singen, ich bin ein Teil Gottes und ich werde mich jetzt an ihn wenden. Ein ganz toller Prozess. Also sehr schön. Manchmal kommt man in seinem spirituellen Leben, wenn man noch nicht so verwirklicht ist, an einen, ich möchte mal dazu sagen, Breaking Point. Ein Punkt, wo man sich wirklich die Frage stellen muss, wer bin ich eigentlich und was ist mein Ziel? Und obwohl es schwierig sein mag, ist es wichtig für solch einen Menschen, der an diesen Breaking Point kommt, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Ich bin nicht der physische Körper und ich habe nichts mit der kleinen Welt zu tun, die ich um den Körper herum gebaut habe. Es ist nur eine kleine Seifenblase, die spätestens mit dem Tod, aber meistens schon davor, zerstört. Ich werde jetzt ab des Todes ein Leben tätig sein. Es gab einmal, ich möchte euch eine kleine Geschichte dazu erzählen, die mich immer aufs Neue begeistert, wenn ich daran denke. Eine Geschichte, die zeigt, wie es auf diesem Pfad darum geht, zu diesem Breaking Point zu kommen. Ein Punkt, wo du mal aus der eiähnlichen materiellen Identifizierung herausbricht und jetzt wirklich anfängt, ernsthaft in die spirituelle Dimension reinzugehen. Und die Geschichte handelt von einem alten Brahman, der wusste, dass für ihn die letzten Monate seines irdischen Daseins gekommen waren. In Indien hat man es so gemacht, wenn man wusste, dass man alt wurde, dann ist man, bevor man einfach im Bett gestorben ist, auf eine Pilgerreise nach Norden aufgebrochen, zum Himalaya-Gebirge. Und da gibt es im Himalaya-Gebirge gibt es einen besonderen Tempel, den Tempel von Badrinath, der ganz hoch auf einer Höhe von vielleicht 4800 Meter liegt. Also noch nicht so ungeheuer hoch, aber schon ganz schön hoch. Nun, dieser Brahmane wusste, dass er unbedingt vor seinem Ableben noch einmal diesen Tempel besuchen wollte und hat sich unglaublich bemüht, dort schnell hinzukommen. Warum so schnell? Weil dieser Tempel ist nur für 6 Monate im Jahr geöffnet. Zu der kalten Jahreszeit ist er völlig zugeschneit und für Pilger unerreichbar. Es gibt dort manchmal 4 Meter hohen Schnee und so ist es so, dass im Monat Hare Krishna im Oktobermonat der Tempel zugeschlossen wird und dann für 6 Monate zugesperrt bleibt. Und unser Brahmana musste sich deswegen beeilen. Als er seinem Ziel näher kam, da kamen immer mehr Scharen von Pilgern ihm entgegengelaufen, die vom Tempel zurück in die Tiefebene gingen und sagten, Brahmana, du musst jetzt deine Beine langsam in die Hände nehmen, sonst kannst du nicht zu diesem Tempel mehr. Ich versuche alles und er ging so schnell, wie er konnte, er fing an zu fasten, um nicht seine Zeit mit Essen zu verschwenden. Aber er war schon sehr alt und gebrechlich. Schließlich dann, nachdem er nach einer wirklich anstrengenden Pilgerreise in Badrinath angekommen war, sah er den Tempel da am Berg stehen und eilte mit letzter Kraft die Tempelstufen hoch. Und als er auf der höchsten Stufe, der obersten Stufe angekommen war, da sah er den Priester mit einem riesen Schlüssel das Tor zu schwer bekommen. Bitte tu mir das nicht an. Noch 10 Minuten oder 5 Minuten, lass den Tempel offen. Ich muss Krishna im Inneren sehen, aber der Tempel sagte, Gott wartet niemals auf uns. Wir müssen auf Gott warten. Bitte, komm nach 6 Monaten wieder. Der Brahmana stellte sich dem Priester zu Füßen nieder, packte die Füße und sagte, du verstehst nicht, ich werde vielleicht noch 1 Monat, höchstens 2 Monate leben. In 6 Monaten bin ich schon lange gegangen und habe den höchsten Herrn nicht gesehen. Bitte helf mir, Bruder, Priester, öffne noch einmal den zugesperrten Tempel. Aber der Priester war entschlossen und sagte, nein, die letzten Zeremonien sind gemacht worden. Komm wieder in 6 Monaten. In dem Augenblick, wo der Priester das sagte, überfiel den Brahmana eine schreckliche Wut. Er richtete seinen Blick nach oben und sagte, oh Krishna, ich habe gehört, dass du Bhaktavatsala sein sollst, der Freund der Geweihten, aber du bist nicht Bhaktavatsala, du bist nicht mein Freund, du hast die Tür vor mir zugemacht. Und Krishna, ich habe gehört, dass deine Geweihten so ähnlich sind wie Wunschbäume, die jeden Bittenden alle seine Wünsche erfüllen können. Aber auch das ist falsch, Krishna. Deine Geweihten sind grausam. Sie haben den Tempel vor meinen Augen zugeschlossen. Sie konnten nicht mal eine Minute länger warten. Ich habe mein Leben einer falschen Hoffnung hingegeben. Jetzt bleibt mir nur noch die Zuflucht bei Mutter Ganga. Dann, sie weiß, was das bedeutet, wenn man so sagt. Bedeutet, man will in die Ganga gehen und sich dort ertränken. Also Selbstmord nennt man das. Ich habe mich getäuscht. Weder ist Gott der Freund seiner Geweihten, noch sind seine Geweihten in der Lage, die Wünsche der Dienen zu erfüllen. Mein Leben war auf eine fromme Illusion aufgebaut. Und er lief mit den letzten Kräften herunter zum wild dahin brausenden Alakananda, um sich in den Fluten zu ertränken. Aber kurz vorher hörte er plötzlich eine helle Stimme und die sagte: Hey, alter Mann, was denkst du da, was du da machst? Er drehte sich um und sah einen jugendlichen Bergbewohner, ein Bhotia, mit seinem Pferd da. Und er sagte: Was machst du da? Warum willst du dich ertränken? Weil Gott grausam ist. Er hat die Tempeltür vor mir geschlossen, sagte der Brahmane. Wieso kommst du da auf? Morgen ist der Tempel wieder geöffnet. Ist nur in der Nacht zugesperrt. Nein, sagte der Brahmane. Der Priester hat mir gesagt, ich muss in 6 Monaten wiederkommen. Ach, sagte der Jugendliche, so ein bisschen, wie man so sagt, jugendlich. Du hörst ein bisschen schlecht, Alter. Morgen werde ich dich selber in den Tempel bringen. Komm jetzt mit mir, ich kenne eine Höhle, die in der Nacht warm ist. Da zünden wir uns ein Feuer an und spielen die Nacht über Schach. Und so nahm er den alten Brahmana in eine Höhle, zündete das Feuer an und holte ein Schachbrett aus dem Brahmana. Er sagte: Also ich kann nicht Schach spielen und es mir auch untersagt, Schach zu spielen. Ach, sei nicht so langweilig, sagte der Jugendliche. Ich zeige dir alles. Und so spielten sie eine ganze Nacht hindurch Schach. Und was den Brahman erstaunte, er gewann jedes einzelne Spiel. Am Morgen nahm der Jugendliche den Brahman zu den heißen Quellen, Taptakum, und hieß ihn ein Bad zu nehmen, ein heiliges Bad, bevor er in den Tempel ging. Und der Brahmane tat es, und dann führte der Jugendliche ihn in die Tempelstufen hoch. Und siehe da, da war auch der Priester. Der Priester sagte: Oh, ich bin so froh, dich noch zu sehen. Ich hatte befürchtet, dass du tatsächlich sterben würdest nach 6 Monaten. Ich bin gerade gekommen, den Tempel wieder aufzumachen. Ich komme von unten. Schön, dich zu sehen. Der Brahmane: 6 Monate? Ich habe nur eine Nacht hier verbracht. Nein, nein, 6 Monate, sagte der Priester. Der Brahmane drehte sich um. Junger Mann, rief er. Aber da war kein junger Mann. Der Jugendliche, der ihn hochgeführt hatte, hatte sich sozusagen wie in Luft aufgelöst. Was geht hier vor sich, sagte der Brahmane. Er ging in den Tempel hinein und sah auf dem Altar das überaus schöne Antlitz des Herrn. Und als er genau schaute, wandelte sich das Antlitz des Herrn um und er sah den Jugendlichen auf dem Altar, der so macht. Nicht weiter da. Und da wusste er, dass Krishna selber, als er sich das Leben nehmen wollte, als er zu dem Breaking Point gekommen war, dass er selber ihm erschienen war und ihn darin gehindert hatte, in die Ganga sich zu stürzen und dort sein Leben zu beenden. Er sah, dass Krishna selber ihn aufgenommen hatte und in einer Höhle und ihn dort in der warmen Höhle am Leben erhalten hatte für 6 lange Monate und mit ihm Schach gespielt hatte. Da rief der Brahmana entzückt auf: O Govinda!
O
Gopala!
O
Patita Pavana! Patita Pavana heißt der Freund der gefallenen Seelen. Ja. Karuna Sindhu! O Ozean der Barmherzigkeit! Ich danke dir, dass du mich angenommen hast, trotz meiner Zweifel. Du bist es, der mich am Leben erhalten hat, lange genug, um dein Darshan, dein Anblick zu singen. Mit diesen Gedanken legte sich der Brahmana völlig überwältigt von Gefühlen auf der Tempelstufe nieder, atmete 3-mal tief ein und aus, und als seine Seele seinen Körper verließ, erschien ein Gefährt, man sagt ein Vimana, ein himmlisches Gefährt, und nahm den Brahmana zurück in die Urteilswelt. Ich finde es eine sehr schöne Geschichte, weil worauf es mir ankommt, ist ein Breaking Point zu erreichen. Ein Punkt, wo die Illusion endlich zerbricht. Yes, genau. Dieser Breaking Point, zu dem kommt man, wenn man anfängt, die Bergkette zu überwinden, die zwischen uns und Gott liegt, die Bergkette des falschen Egos. Und der erste Schritt, um dieses gewaltige Gebärde zu meistern, ist demütig zu werden. Der Weg nach oben ist immer der Weg nach unten. Der Weg nach oben ist der Weg nach unten. Man muss erstmal demütig werden. Man muss die alte Illusion, ich bin der physische Körper, ich und mein, abbauen. Und deswegen hat Prabhupada mir in diesem letzten Darshan, den er gegeben hatte, wo er mich das letzte Mal unterwiesen hatte, gesagt: Zuallererst einmal musst du verstehen, dass das Leben ewig ist. Du bist ewig. Nun, während wir unser irdisches Dasein bestreiten, müssen wir natürlich so handeln, wie es die äußeren Umstände vorsehen. Wir müssen irgendwie sehen, wie wir unseren physischen Körper am Leben erhalten, genug zu essen haben, einen trockenen Ort haben, wo wir runterkommen und so weiter. Diese Praxis, die ich euch heute vorschlagen möchte, die Welt von ich und mein oder der falschen Illusionspraxis verlassen und die Bergkette zu überwinden, sollte insbesondere während des Wörter in Praxis ausgeübt werden. Also wenn wir Hare Krishna chanten. Wenn du dich hinsetzt am Morgen oder am Abend, wann immer du deine spirituellen Übungen machst, nimm dir vorher eine ganz kleine Sekunde Zeit, sammle deine Gedanken, zieh dich zurück aus den vielfältigen materiellen Tätigkeiten, den materiellen Ängsten, die du vielleicht hast, den materiellen Sorgen. Und komm an zu Hause, in deiner Mitte, in deiner spirituellen Identität als ewige Seele, als Teil Gottes. Und von da, von diesem Platz, von dieser, wie soll ich mich ausdrücken, Stelle, praktiziere dein spirituelles Leben. Du wirst sehen, wenn du das machst, Wunder werden geschehen in deinem Leben. Du kommst wirklich auf eine andere Ebene. Ich denke, sehr oft sprechen Leute von so viel spirituellen Techniken. Aber wenn Sie diesen Schritt nicht machen, nützen die Techniken herzlich wenig. Ich sehe das, ich hatte das Glück, immer wieder an Yoga-Expo teilzunehmen. Diese Yoga-Expos, wo hauptsächlich der harte Yoga-Übungsweg gegeben wird, wo man physische Übungen macht und den Geist durch die Atmung kontrolliert und so weiter, hat sehr oft, weil dieser erste Schritt nicht gemacht wurde von den Yogis, dazu geführt, dass sich die Leute mehr mit der Illusion identifizieren, mehr mit dem Körper identifizieren. Dass sie Yoga machen, um eine stärkere Muskulaturkette zu entwickeln und so weiter. Aber nicht zu dem Zweck Yoga machen, wo der Yoga-Weg entwickelt worden ist. Nämlich ein Yoga, das heißt eine Verbindung mit Gott wiederherzustellen, mit Krishna wiederherzustellen. Auch sieht man das, ich habe einen Freund, der mir einmal erzählt hatte, wie zwei Heilige an einem Frühlingsmorgen in der Nähe von Uttarkashi am Gangesufer aufgesucht hatte. Diese Jungs lebten in zwei benachbarten Höhlen und mein Freund wollte sie sehen. Man sagte, sie fasteten über das ganze Jahr hindurch, lebten nur von Prana und so weiter. Und als er dort hinkam, sah folgende Szene. Die Heiligen lagen sich, um es in Hamburger Deutsch auszudrücken, in der Wolle. Der eine beschuldigte den anderen, du hast mein Stroh nass gemacht. Also, wie trennte dann die beiden alten Menschen, die sich prügelten, und fragte, was ist denn los? Und der eine sagte, also dieser mein Nachbar-Yogi, der war so indezent, der nahm ein Bad in der Gange und als er mit trockenem Körper aus der Gange rauskam, lief er über das Stroh, was sich ausgebreitet hatte in der Frühlingssonne, damit es trocken wird. Und er hat meinen Stroh befeuchtet. Nein, überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht, sagte der andere Yogi. Dieser Scheinheilige, der da ist, das war gar nicht sein Stroh, das war mein Stroh, über das ich lief. Und sehr oft sieht man das, auch in spirituellen Kreisen, weil die haben da Techniken, aber die haben nicht Sharanagati praktiziert. Den Weg, der dazu führt, die Illusion zu verlassen und im Selbst anzukommen. Auch manchmal in unseren Kreisen, in Hare Krishna, die Devotees, sieht man das, die so ein verletzliches Ego haben. Wenn jemand sie angreift, sind sie gleich total gestört und so weiter und so fort. Gestört über was? Über den Angriff auf eine zeitweilige Konstruktion, nämlich die falsche Persönlichkeit. Es ist sehr wichtig für uns auf dem spirituellen Weg, first of all, zuallererst einmal Sharanagati zu praktizieren, indem man wirklich sich darüber bewusst macht, dass ich eine ewige spirituelle Seele bin, ein Teil Gottes und nichts mit dieser Identifizierung zu tun habe. Ob ich nur ein Yogi bin oder ein Hare Krishna Devotee oder ein Katholik, das ist völlig egal. Der Weg zur spirituellen Erkenntnis führt nur über das kleine Tor der Demut, wo man sich von der Illusion befreit.
Ich hoffe, dass ihr damit etwas anfangen könnt. Ich mache gleich noch eine praktische Übung mit euch, dass ihr es noch einmal so ausprobiert. Wie man das am einfachsten auf devotionale Weise macht, ist durch ein sogenanntes Buddha-Shuddhi Gebet, dass man sagt, mein lieber Krishna, obwohl ich dich seit so vielen langen Jahren hier in dieser Welt vergessen habe, wende ich mich heute an dich als dein Ergebener und ernsthafter Diener. Ganz wichtig. Im Bhagavatam wird gesagt, wird uns ein Text gegeben, der uns hilft, an diesem spirituellen Platz anzukommen. Das sollte man jeden Abend vor dem Schlafen gehen chanten. Darf ich euch jetzt in Sanskrit vorsingen? Kayena vacha manasendiyeva Ujyatmanas manusmitir Vabhavya Karoti yastat shakalaya mahatvi Narayana yeti samapayetvam. Also, was immer ich mit meinen Worten gesprochen habe, was immer ich mit meinen Händen und meinem Körper angefasst habe, was immer ich mit meinen Gedanken gedacht habe, was immer ich mit meinen Sinnen getan habe, was immer ich mit meiner Intelligenz ausgeübt habe, all das, was immer ich getan habe heute, gebe ich heute dir hin und sage, Narayana Yeti Samapayetvam, o höchster Herr, bitte nehme es an als eine Opfergabe zu dir. Toll, nicht? Andrea, was immer wir tun, die Kindererziehung, die Haushaltspflichten, vielleicht die Tätigkeit als Verkäuferin von hochqualitativen Kaschmirpullovern, nicht? Was immer wir tun, sollten wir bewusst in Kontakt bringen mit Krishna. Das ist der Sharanagati Übungsweg, den wir machen. Wir tun uns erstmal bewusst werden, der erste Schritt, ich bin eine ewige spirituelle Seele, ich gehöre zu Krishna. Wir haben eine Beziehung und ich weiß, dass ich ohne diese Beziehung nicht glücklich werden kann. In diesem Augenblick ist mein Wunsch, Kontakt aufzunehmen, noch schwach und manchmal unterbrochen. Aber trotzdem spüre ich, dass ich eine Beziehung zu dir habe, Krishna. Bitte helfe mir, indem du meine spirituelle Willenskraft stärkst. Bitte helfe mir, indem du in meinen Geist und meine Intelligenz eingehst und mir die Kraft gibst, die ich brauche auf meinem Weg. Und ihr werdet sehen, wenn ihr diese zwei Schritte macht. Erstmal Desillusionierung, kulturelle Detoxifizierung. Manchmal hat man Leute, die Fremdwörter lieben, ich mache die selber nicht. Also Cultural Detoxification, sagt man in Englisch. Nicht, dass man einfach mal das Gift der Illusion und unserer westlichen Kultur mal mit einem geschickten spirituellen Aderlass aus sich rauslaufen lässt, hätte ich fast gesagt. Und dann kommt der nächste Schritt, dass man wirklich bewusst in Kontakt tritt. Dann fängt das spirituelle Leben an. Ohne das ist es einfach nur eine mentale Konstruktion. Viele, viele Spiritualisten leben nur in ihrem Kopf und nicht in einer auf einer spirituellen Ebene. Und das ist schade, weil sie so nur eben eine Theorie kriegen, aber nicht eine Verwirklichung erkennen und Gotteserkenntnis. Es ist gut, diese zwei Schritte zu machen. Ganz einfach. Ich habe mal in einem kleinen Ashram gelebt, an einem Sakroer See. Und da haben die Ashram-Bewohner eine ganz tolle Praxis gehabt. Die hatten im Badezimmer ein Post-it auf den Spiegel getan. Und auf dem Post-it, also einen kleinen Zettel, hieß es: Ich bin nicht das, was ich zu sein scheine. Der Spiegel, der gibt nur einen Schein von mir wieder. Ich bin eine ewige spirituelle Seele. Ganz einfach. Und dann verbindet man seine Tätigkeiten mit dem höchsten Herrn. Ich will mal sehen, ob ich diejenigen, die interessiert sind am spirituellen Praxis unter euch, zu dem Text dirigieren kann. Ja, die Notizen nehmen. Kayena vacha manasendriya, weil das kommt im 11. Kantor des Srimad Bhagavatams vor. Das ist also der ein Mantra, mit dem man bewusst Kontakt aufnimmt und mit Krishna, indem man alles, was man tut, ihm sozusagen darbringt. Wenn wir das hören, Breaking Point, und die Geschichte des Brahmanas hören, der also wirklich an diesen Punkt kam, und dann haben wir vielleicht Angst. Ich meine hier in diesem Zusammenhang jedoch etwas sehr Einfaches und sehr Schönes mit dem Wort Breaking Point. Das ist der Punkt, wo der Vogel die kleine Welt seines Eis verlässt und die Eischale aufstößt oder durchstößt. Und das passiert eben, indem man diese Buddha-Schutter-Übung macht, wo man sich wirklich löst von der Misskonzeption, der falschen Vorstellung, mit der Illusion identisch zu sein, Sharanagati oder Hingabe praktiziert. So, ich würde jetzt gerne noch einmal in diesem Bewusstsein mit euch singen. Ich sehe, ist Jaigora hier. Jaigora, könntest du noch einmal deine außergewöhnlichen Fähigkeiten auf der Handorgel, wie das machen soll, Harmonium. Wann fahrt ihr denn nach Indien alle zusammen? Wollen wir nicht einfach mal ein Besuch zu euch üben? Oder besser noch so ein Vimana, so ein Fluggefährt, wie das, was den Brahmana zurückbrachte. Ja. Ah.
Christus. Er ist einmal darüber bewusst, dass du hier sitzt. Du bist ein Herr. Du kannst nur den Menschen auf den Boden gehen. Damit ihre Beziehung zum Menschen wird. Wie hat es denn in uns hinein?
Hare Rama.
fellow.
Hare Krishna.
Darf ich vielleicht die technische Assistenz fragen?
wäre sie in der Lage, nach einer kurzen Pause, wir könnten dann finden, wir haben diese Dia-Show, sollten wir vielleicht eine kurze Pause machen und dann die zeigen, oder wollen wir das, die Arktik, oder die,
das Schiff gebaut?
Also.
Oder ist ein besonderer?
Wenn du willst, ein Buch machen, modernisieren,
ja.
Und dann bauen wir das auf.
Und bauen wir das auf.
Und die Zeit.
Okay, okay. Oder vielleicht eine kurze Verschnaufspause, ja.
Wenn ihr vielleicht eine kurze Verschnaufspause macht, vielleicht wollen manche von euch diese, man sagt dazu, Convenient Rooms besuchen. Ihr wisst schon, Badezimmer. Oder einfach noch ein bisschen vertreten. Vielleicht wollen wir ganz kurz mal durchlüften und so weiter. Und dann in ungefähr 5 Minuten werden wir soweit euch wirklich eine ganz tolle Reiseerfahrung zu machen. A Day in the Garden heißt das. Das machen wir wieder.
Also, wenn ihr dieses Signal hört, geht's weiter.